Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aus dem Kongresszentrum des Davoser Weltwirtschaftsforums zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 21. Januar 2026. Ja, ich spüre immer noch das Nachbeben des großen Auftritts von Donald Trump. Der amerikanische Präsident hat hier seine heiß erwartete Ansprache gehalten und ich kann Ihnen sagen, da gab es kein Durchkommen mehr. Das Interesse war gewaltig. Ich habe noch nie so eine Ansammlung von Menschen am WEF gesehen. Nicht einmal 2017 oder 2018, als Trump zum ersten Mal hier in die Bündner Berge kam. Da war alles noch etwas rustikal und überschaubar. Jetzt allerdings ein monumental Aufmerksamkeitskonzentrat, das ihm hier entgegenbrandete. Und viele der Interessierten, auch der Teilnehmer des WEF, die konnten gar nicht mehr in den großen Konferenzsaal, denn der war bis auf den letzten Platz besetzt. Man musste dann ausweichen auf andere Tagungsräume, quasi einen Livestream verfolgen der Rede. Ich habe mit Journalistenkollegen gesprochen, die standen über eine Stunde an, um dann erfahren zu müssen, dass es eben keinen Platz mehr gab. Man spürte das schon draußen, diese Elektrizität auf den Straßen, im Zug, bei der Anfahrt nach Davos, irgendetwas Großes, irgendetwas vielleicht auch nur mutmaßlich Großes lag da in der Luft und es knisterte, die Elektrizität war spürbar, übrigens auch auf den Straßen mit Demonstrationen. Für mich unverständlich, dass man während des Weltwirtschaftsforums da auf den Hauptstraßen des Bündner Höhenkurorts und Bergsportorts Demonstrationen überhaupt durchführen lässt, aber vor dem Haus der amerikanischen Delegation, der größten, wir leben ja hier im Zeitalter der Superlative, der größten Delegation, die jemals nach Davos gekommen sei. Da wurde natürlich auch diese Möglichkeit genutzt, um eben publikumswirksam vor den Weltkameras sich da zu inszenieren. Und hier also warteten die Journalisten, warteten die Interessierten, aber es gab kein Wollen und kein Durchkommen, also mussten wir uns das Ganze auf einer Leinwand in einem anderen Raum anschauen. Donald Trump nicht ohne Schwierigkeiten hier in Davos angekommen, die Supermacht, ihr scheint zwar vieles zu gelingen und die Rhetorik auch der amerikanischen Freunde zeichnet sich ja nicht durch vornehme Zurückhaltung aus. Im Fach des Eigenlobs ist man sicherlich auch weltführend, aber es gibt dann eben doch immer wieder so Anzeichen, so Fingerzeige, vielleicht aus Bereichen, die wir eben nicht beeinflussen können. Zum Beispiel hat das Flugzeug des amerikanischen Präsidenten technische Probleme gehabt. Man musste umdrehen, das Flugzeug wechseln. Also während alle anderen Staaten hier vom Iran bis Saudi-Arabien und wie die Länder alle heißen, problemlos landen konnten und auch in den Lüften funktionierten, war ausgerechnet der Jet des amerikanischen Präsidenten nicht 100% flugtüchtig. Sozusagen nicht abheben ist hier die Botschaft. Die wurden also gewaltsam wieder gegroundet. Ist natürlich nichts passiert, war kein Notfall, aber man musste wieder zurück und ist damit einer gewissen Verzögerung hier in der Schweiz angekommen. Trump wurde angekündigt auf der Bühne von Larry Fink, dem Gründer und CEO und Verwaltungsratspräsidenten von BlackRock. Er hat berichtet über ihre persönliche Beziehung, die Zusammenarbeit. Und dann also betrat der amerikanische Präsident das Podium. Ihm gegenüber ein sicherlich skeptisches Publikum. Er war ja so etwas wie der große, mit Spannung erwartete, abwesende Gäste. Und viele der Referate und Diskussionen kreisten um diesen Big Snorting Elephant in the middle of the room. Aufregung, Aufruhr verursacht, hat er natürlich seine Aussagen, ja, seine rüppelhaften Avancen gegenüber Grönland. Das wird am WEF hier überhaupt nicht verstanden. Dieser flagrante Eingriff in die nationalen Hoheitsrechte eines NATO-Mitglieds. Und deshalb wollte man natürlich wissen, wie der US-Präsident dieses heikle Thema gewissermaßen vom Davoser Eis schiebt. Trump hat dann angesetzt mit dem, was er schon bei seiner letzten WEF-Rede hier virtuos intonierte, nämlich ein Loblied auf seine Arbeit als Präsident nach einem Jahr. Man habe alle Rekorde gebrochen, die amerikanische Wirtschaft sei da auf einem Steilflug und die besten Nachrichten, die seien noch gar nicht vermeldet worden. Also sozusagen das Hellblauste vom Hellblauen wurde da vom Himmel herunterversprochen. Aber ich habe mit dem einen oder anderen Ökonomen mich unterhalten. So falsch und weit von der Wirklichkeit entfernt war das nicht. Auf jeden Fall ein begeisterndes Plädoyer hier für die wirtschaftliche, für die unternehmerische Vitalität der Vereinigten Staaten und natürlich, das wird die Liberalkonservativen freuen, nach dem Rezeptbuch der klassischen liberalen Wirtschaftslehre, Deregulierung, Steuersenkungen, Befreiung der Unternehmen und auch der Bevölkerung von Lasten, Zurückbinden des Staates, Abbau der Bürokratie und das Ganze im unverwechselbaren Donald-Trump-Stil vorgetragen. Ja, das war auch, und so haben das einige der Teilnehmer empfunden, das war auch großes Entertainment, das war politische Rhetorik, wie man sie sonst eigentlich nicht so hört, nicht diese sterilen, sandgestrahlten, parfümierten Sätze, bei denen eben Politiker sehr viel reden, ohne etwas zu sagen. Nein, das waren ziemlich scharf geschnittene und markante Botschaften, die da vom Podium ausgesendet wurden. Also Amerika in einem gewaltigen wirtschaftlichen Boom, ein Wirtschaftswunder wurde da ausgerufen. Und dann kam die erste Passage, die dann auch zu großen Lachen führte, auch bei jenen Leuten, die vermutlich nicht so große Sympathien für Trump übrig haben, als er das Thema Windräder und grüne Politik ansprach. Er hat dort das eingeflogen und eingeleitet gesagt, er sei ein zutiefst euphorischer Europäer, habe europäische Wurzeln, seine Mutter sei Schottin gewesen, sein Vater 100% Deutscher, er sei mit dem Kontinent verbunden, er wolle, dass es Europa gut gehe, aber Europa, da seien viele Städte nicht mehr wiederzuerkennen, das sei fürchterlich und zwar nicht im guten Sinne. Europa sei auf einem völlig falschen Weg einer linken Politik, einer etatistischen Politik, einer staatsgläubigen Politik und vor allem sei man da einem großen linken Betrug auf den Leim gekrochen. Und dieses Thema exemplifizierte er dann, versinnbildlichte er am Beispiel der Windräder und hat gewissermaßen einen virtuellen Windradindex hier aufgespannt, nämlich die These, dass die Länder, die am meisten Windräder hätten, das seien die größten Verlierer, denn Windräder seien Geldvernichtungsmaschinen, die auch ungeeignet, untauglich seien, genügend Energie zur Verfügung zu stellen. Er hat dann das verbunden mit einer sehr ironischen, sarkastischen Referenz an die Chinesen. Er hat gesagt, die Chinesen verkaufen all diesen Dummköpfen die Windräder, die sie selber nicht einsetzen. Man habe da ein paar Windparks für die Europäer gemacht, für die Grünen, die sich davon beeindrucken lassen. Aber China habe die Zeichen der Zeit längst erkannt und natürlich auch auf Kohle, auf Öl, auf nukleare Energie umgestellt. Da sei Amerika längst führend. Aber nur die dummen Europäer, die kaufen noch Windräder, machen hier ihre Landschaften kaputt, also die Loser-Räder, die Verlierer-Räder, das war eine ziemlich ausführliche Passage, wo Politik und Echtzeit-Kabarett fast schon ineinander hineinspielten. Dann kam das heikelste Thema, das Trump dann relativ ironisch, augenzwinkernd einflog, nämlich das Thema Grönland. Er hat gesagt, ja, soll ich jetzt noch etwas zum Thema Grönland sagen? Er habe da einiges gehört. Ich habe ja Freunde von Ihnen im Publikum, aber auch ein paar Feinde, die er da herzlich begrüßen möchte. Ja, also sage er noch etwas zu Grönland. Und dann ist im Grunde die Trumpsche Weltanschauung in ihrer unverstellten Art und Weise zum Ausdruck gekommen. Er hat also seinen Wunsch bekräftigt, Grönland zu bekommen. Die Amerikaner wollen Grönland. Seine Regierung ist entschlossen dabei, diese Insel, diesen Eisblock in der Arktis ins eigene Hoheitsgebiet einzugliedern. Trump hat allerdings gesagt, und das ist ganz wichtig, das wurde hier mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, er hat einen ausdrücklichen Gewaltverzicht in den Raum gestellt. Er hat gesagt, nein, wir werden keine Gewalt anwenden, und auch von den Strafzöllen war keine Rede mehr. Dafür hat eine Art vorwurfsvolles Klagelied angehoben. Trump hat nämlich gesagt, wir Amerikaner haben, das war sein zentrales Argument, wir haben alles gemacht für Europa. Wir haben euch im Ersten Weltkrieg rausgehauen. Wir haben euch im Zweiten Weltkrieg rausgehauen. Wir haben im Kalten Krieg euch davor bewahrt, dass die Sowjetunion Europa überrannt hat. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, was die Abschreckung der amerikanischen Verteidigung, die noch viel stärker ist, als sich das jemand ausmalen kann. Dazwischen lobt er dann seine militärische Aktion gegen Venezuela und die Segnungen, die jetzt da über die Vereinigten Staaten, auch über die Welt hereinbrechen. Also auch in der heutigen Zeit würden ohne die Vereinigten Staaten von Amerika die Europäer von Bedrohungen und militärischen Gefahren heimgesucht werden, die man nicht einmal im Entferntesten hier auf dem Radar hätte. Und für alles, was die Amerikaner getan hätten, hätten sie eigentlich nichts bekommen. Sie seien von A bis Z auch von der NATO über den Tisch gezogen worden. Sie hätten eigentlich immer nur geleistet, aber nichts bekommen. Und jetzt sei das Einzige, was er haben wolle für all die historischen Leistungen. Nein, man muss fast lachen, wenn man das noch einmal nacherzählt. Für all die historischen Leistungen der Vereinigten Staaten von Amerika wolle er ja nichts mehr als nur ein großes Stück Eis in der Arktis. Es gehe ihm auch nicht um die Rohstoffe, es gehe ihm nicht da um die verborgenen seltenen Erden. Nein, das Grönland-Thema, Grönland, das sei ein Teil der amerikanischen Hemisphäre, der westlichen Hemisphäre und der Sicherheitszone seines Landes, und deshalb müsse man das haben. Im Übrigen habe Grönland auch schon den Vereinigten Staaten gehört. Im Zweiten Weltkrieg sei man dort sofort hineingegangen, als Dänemark nach wenigen Tagen gegen die Wehrmacht kapitulieren musste. Und man hätte das also verteidigt mit großem Aufwand, auch finanziellem Aufwand. Und die damaligen Präsidenten seien halt so dumm gewesen, das nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzugeben. Denn auch den habe man ja gewonnen. Man habe die Deutschen besiegt, man habe die Japaner besiegt, aber eben aus Dummheit dann Grönland wieder zurückgegeben, das man ja verteidigen musste, weil es die Dänen nicht konnten. Und bei dieser Gelegenheit wurde dann auch noch der Spruch platziert, dass wenn die Amerikaner so nicht gehandelt hätten, aber auch nicht ganz falsch, was er gesagt hat, dann würden vielleicht alle in Europa jetzt Deutsch oder etwas Japanisch sprechen. Also Sie sehen, er hat hier das ganze Register gezogen. Amerika, das Land, das vor allem von den Europäern und von der NATO systematisch ausgeplündert wurde und jetzt auch noch die kalte Schulter zeigt, wenn die Amerikaner doch im Grunde gar nichts verlangen, nämlich nur Grönland. Im Übrigen bekam dann auch im Zusammenhang mit diesen Ausführungen die Schweiz noch einmal ihr Fett ab. Das wurde ausgiebig thematisiert, die Case Study Switzerland. Das scheint den amerikanischen Präsidenten sehr stark getroffen zu haben, dieses Telefonat von Bundespräsidentin damals Karin Keller-Sutter zu den Zöllen. Er hat das noch einmal lang referiert, seine Gespräche mit der Schweiz, dass eben auch ein kleines Land wie die Schweiz mit 41 Milliarden Handelsüberschuss die großen Vereinigten Staaten über den Tisch gezogen hätten. Und dann sei eben diese Premierministerin, er wisse auch nicht so genau, oder diese Präsidentin gekommen und habe ihm eingeredet, das gehe nicht, dass da die Schweizer auch ihren Beitrag leisten müssten. Und so habe er dann aufgrund dieses Telefongesprächs, das ihn auf die ganz falsche Art und Weise berührt habe, quasi sie hat mich die, wie hat es gesagt, she rubbed me the wrong way, also sie hat ihn quasi auf den falschen Fuß erwischt. Da habe er kurzerhand entschieden, die Zölle auf 39% hochzuschrauben. Jetzt seien sie wieder weiter unten, aber die könnten auch wieder nach oben gehen. Also er hat die Schweiz quasi als Paradebeispiel genommen dafür, wie eben die USA barmherzig und samariterhaft, wie sie sind, auf stödeste Art und Weise ausgebeutet werden von den bösen Europäern. Also er ist ein Meister sozusagen dieser situativen Rhetorik und mit dem hat er dann seinen Claim auf Grönland begründet. Ich sage dann gleich noch etwas dazu. Ich habe mir nämlich überlegt, was müsste man Trump eigentlich erwidern nach all diesen sehr eloquent vorgetragenen Kritikpunkten. Aber er kam dann noch auf den Ukraine-Krieg zu sprechen, dieses Thema, das dann eine große Betroffenheit ausgelöst hat beim amerikanischen Präsidenten, hat nämlich gesagt, dieser Krieg ist bekannt, hat er schon mehrmals geäußert, dieser Krieg hätte nie passieren dürfen. Er hätte sich sicherlich mit Putin, mit dem er ein gutes Verhältnis habe, auch mit Xi Jinping, da hätte man sich geeinigt, das hätte nie passieren dürfen. Das sei eine Situation, die hätte in den Dritten Weltkrieg ausufern können. Diese Gefahr sei jetzt gebannt, das sei allerdings immer noch sehr, sehr gefährlich. Das Schlimmste allerdings an der Situation in der Ukraine seien die enorm hohen Todeszahlen. Trump redete von 30.000 Toten pro Monat und dies Monat für Monat, das seien junge Menschen, denen da der Kopf weggeschossen werde, hat das in sehr bildhafter Sprache ausgedrückt und gesagt, das sei eigentlich sein Anliegen, das zu stoppen, dieses Blutvergießen, diesen Massenmord gewissermaßen, dieses Blutbad an jungen Menschen und er hoffe und er glaube auch, dass es einen Friedensdeal geben könne, aber der Hass zwischen den beiden verantwortlichen Staatsmännern, zwischen Zelensky und Putin, dieser Hass sei abnormal groß und das mache es sehr, sehr schwierig, hier einen Deal zu finden. Wenn die eine Seite einverstanden sei, sei es die andere nicht. Jetzt habe man eine Perspektive und er sage nur, wenn man sich auf dem nicht einige, dann seien das einfach Dummköpfe, diese beiden Staatsoberhäupter, die er ja sonst respektiere und er wisse auch, sie seien intelligent, aber wenn sie sich darauf nicht einlassen würden, dann sei das die Dummheit schlechthin. Sein Vortrag gipfelte dann in einem optimistischen Zukunftsausblick. Die Möglichkeiten, die man habe, er zollte dann auch den Anwesenden hier am WEF Respekt, sagte hier im Saal, sind die größten Talente der Welt versammelt, die Unglaubliches geschaffen haben und ich bin euer Verbündeter, ich pflege, ich hege euch, das ist das Wichtigste, dass wir die brillanten, die talentierten Leute, von denen es ja so wenige gibt, dass wir die auf Rosenbetten, auf Händen tragen und wir haben so große Möglichkeiten und Chancen, die unsere Vorfahren nicht hatten. Also er hat seine Schleuderfahrt, aber eben rhetorisch beeindruckend, auch unterhaltend und provokativ. Er hat sie dann in einer, ja, man möchte fast sagen, typisch amerikanischen, euphorischen Happy-End-Variante ausklingen lassen. Während der Ansprache gab es einige Lacher, am Schluss Applaus. Da ich nicht im Hauptsaal Platz gefunden habe, kann ich nicht sagen, wie viele Leute aufgestanden sind. Im Gespräch nachher dann der WEF-Direktor noch mit ein paar Fragen, aber das hat schon viele hier beeindruckt, wie Trump aufgetreten ist. Natürlich auch verunsichert, denn es zeigt sozusagen in unmittelbarer Anschauung die heutige Realität, dass eben nationale Interessen, Machtinteressen regieren, Völkerrecht, Abmachungen, Bündnisse, die haben nicht mehr diesen heiligen Wert, den man ihnen in vielen Sonntagsansprachen in den letzten Jahren zugebilligt hat. Ja, was ist jetzt Trump zu erwidern? Was müsste man sagen, wenn man seitens der Europäischen Union sich da diese Gardinenpredigt angehört hat? Ja, wie müsste man da kontern? Und mir ist eigentlich nur ein Argument in den Sinn gekommen. Ich hätte den Ukraine-Krieg gebracht und hätte gesagt, ja, also was erzählen Sie da, Herr Präsident? Jetzt wollen Sie sich da abseilen aus der Ukraine. Sie tun so, das hat er auch gesagt, das sei der Krieg der Europäer und so weiter. Aber wer hat denn eigentlich diese Theorie ausgebrütet, dass man unbedingt die Ukraine aus dem russischen Einflussbereich herausbrechen müsste? Das war ein amerikanischer Sicherheitsberater, das war Zbigniew Brzezinski, und das war ja auch die Strategie der amerikanischen Regierungen vor Trump, die Russen strategisch zu schwächen, die NATO immer weiter an ihre Türen vorzulagern. Man hat das gewusst, man hat darüber diskutiert, man hat es trotzdem gemacht. Aber das kann natürlich die EU heute nicht sagen, weil sie sich dermaßen zur Kriegspartei gemacht hat gegen Russland. Und mit diesem Narrativ könnte man zwar jetzt die Trumpschen Avancen etwas zurückdrängen, aber eben, man würde dann natürlich allem widersprechen, was man in den letzten 3 Jahren da erzählt hat. Und da hat man eben leider sehr, sehr viel Unsinn über diesen Ukraine-Krieg erzählt. Ich habe mich nachher noch mit einigen deutschen Kollegen unterhalten, auch deutschen Politikern, und das war interessant. Und mein Gefühl ist, dass das doch auch aufgewühlt hat, dass man sich fragt, ja, was ist jetzt eigentlich für ein Land wie Deutschland die richtige Position? Wir sind ja befreundet mit den Amerikanern, wir bewundern irgendwie auch die militärischen Leistungen. Dieser Maduro war uns auch ein Dorn im Auge, ein Despot, ein Kommunist, ein Unruheherd mit einem schrecklichen Leistungskatalog und einer fürchterlichen Bilanz. Ist ja noch etwas Gutes, wenn der da weggeschossen wird. Aber eben, wie sollen wir uns jetzt da verhalten? Man kommt also in den Clinch zwischen nationalen Interessen und eben vielleicht übergeordneten EU-Interessen. Grönland liegt nicht in Deutschland, Grönland liegt nicht in der Schweiz. Also das ist eine interessante Debatte, die jetzt einsetzen muss, wie man darauf reagiert, wenn eben ein befreundeter Staat sich auf diese eklatante Art und Weise übers Völkerrecht hinwegsetzt, auch wenn da ein paar besänftigende Töne geäußert wurden, Gewaltverzicht, die Zölle bezüglich Grönland wurden nicht mehr angesprochen, aber trotzdem, das haben jetzt alle gemerkt, da hat sich etwas verändert, da ist etwas ins Rutschen gekommen. Eine wesentliche Botschaft habe ich noch vergessen zu erwähnen, die Trump gebracht hat. Das ist mir aufgefallen, so in dieser Deutlichkeit habe ich das von ihm noch nie gehört, sein klares Bekenntnis zum Westen. Er hat gesagt, wir müssen den Westen wieder hochbringen, ich verteidige die Sicherheit des Westens, und in der Arktis wird eben auch die Sicherheit der westlichen Hemisphäre verteidigt. Und dieses Bekenntnis zu diesem Wort der Westen, ein Wort, mit dem ja auch viel Schindluderei betrieben wird. Manche tragen das eben auch wie ein Schwimmabzeichen arrogant vor sich her. Aber das war doch eine interessante Nuance, die eben bestätigt, was ich Ihnen hier in dieser Sendung schon oft gesagt habe. Wir erleben jetzt gewissermaßen die Neusortierung der Welt in Einflusssphären. Die alte Weltpolizei, die Vereinigten Staaten, sie sind nicht mehr stark genug, überall die dominante Rolle zu spielen. Man zieht sich aus bestimmten Konfliktbereichen zurück. Die Ukraine ist ein Beispiel, vielleicht ist Taiwan das nächste, und das werden dann die Chinesen arrondieren, wenn man die Ukraine Russland überlässt, zumindest Teile davon. Das ist eine Neuaufteilung der Welt in Interessensgebiete, in Hemisphären, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg auch schon einmal gesehen haben. Und das bedarf natürlich einer neuen Diplomatie, einer neuen Interessenspolitik, und es bedarf vor allem einer sehr realistischen Perspektive auf die Verhältnisse. Und das muss hier vor allem in Europa, auch in der Schweiz, selbstverständlich, wir gehören auch zu Europa, aber besonders in der Europäischen Union, das muss gelernt werden. Als Schweizer ziehe ich aus diesem Referat eine Bestätigung eigentlich für alles, was wir auch in unserer donnerstäglichen Ausgabe darlegen. Da ist ja meine Albis-Gürtli-Rede dabei. Ja, wir sind im Zeitalter der Raubtiere, manche sind uns sympathischer, andere weniger. Wir sind im Zeitalter der Revierkämpfe, der Interessenspolitik, der Geopolitik. Das ist ein eiskaltes, ein gefriergetrocknetes Thema, nur für starke Nerven. Da muss man sehr cool bleiben, und für die Schweiz gilt schlichten statt richten, die eigene Unabhängigkeit pflegen. Man muss sich alle Fluchtwege offen halten, alle Notausgänge. Man darf sich eben nicht in Konflikte anderer hineinstürzen. Gilt auch für Deutschland. Deutschlands Sicherheit wird nicht in der Ukraine verteidigt, auch nicht in Grönland. Das ist nicht ein primär deutsches Interesse. Also müssten da auch die Deutschen, die Franzosen ein schlichtendes Interesse haben und sich nicht als Schiedsrichter aufspielen. Vielleicht hat ja diese Trumpsche Chemotherapie, dieser Kälteschock, der jetzt da aus befreundeten Gefilden kommt, der Putin-Kälteschock, der kam aus einem Gebiet, das vielen sehr unheimlich ist, aber dieser doppelte Kälteschock könnte vielleicht hier gerade in der Europäischen Union einige von ihren woken Flausen und Wunschvorstellungen befreien, um nicht zu sagen heilen. Also, in dieser Welt der Raubtiere kann es jederzeit Konflikte geben. Bündnisse, internationale Abmachungen sind kein Garant. Nationale Interessen regieren. Man muss aufpassen, dass man nicht zwischen die Fronten gerät. Man muss schnell manövrieren können, ausweichen. Im Sturm ist es wichtig, segeln zu lernen wie im Sturm. Die Segel selber setzen, das Steuer selber in der Hand haben. Sich nicht Konflikte anderer zu eigen machen. Ganz wichtig, diese Gutmenschenrhetorik, das bringt nichts in der Diplomatie. Man muss wieder die Diplomatie lernen. Die eigenen Interessen, verstehen, was der andere will. Kompromiss, Konflikte kleiner machen. Und für die Schweiz zurück zur absoluten Neutralität, zur Glaubwürdigkeit unserer Außenpolitik. Sich keine Feinde machen, sich auch nicht anbieten. Ich empfehle keinem Politiker, sich allzu nahe im Orbit von Trump aufzuhalten. Da wirst du gefressen, bevor du es gemerkt hast. Abstand, freundliche Distanz, alle Optionen offen halten. Eine Wirtschaftspolitik betreiben, man weiß ja, wie das geht, die Erfolg verspricht. Schlanker Staat, tiefe Steuern, Freiheit für Unternehmen, für talentierte Leute, nicht alles in die staatliche Observanz stellen. Das ist beeindruckend, da kann man sich von den Vereinigten Staaten auch inspirieren lassen. Die Machtpolitik, da muss man nicht mitspielen. In dieser Liga, in dieser Stratosphäre haben doch die Europäer nichts mehr zu melden, die Schweiz ohnehin nicht. Europa ist ein Friedhof der einstigen Großmächte. Das ist eine Befreiung, das ist eine Entlastung. Aber wir haben eben immer noch zu viele gerne Großpolitiker in Bern, in Brüssel, in Berlin. Leute, die sich aufspielen, die eine große Rolle spielen wollen. Und das ist in der heutigen Zeit keine glückliche, keine erfolgsversprechende Erfolgsstrategie. Ja, mit diesen Bemerkungen, die ich gewissermaßen unter dem Eindruck dieser, ja doch, in gewisser Hinsicht auch epochalen Rede, sicherlich sehr bemerkenswerten Rede, die übrigens gar nicht mehr aufhören wollte, anspruchsvoll, dass das Ganze nicht irgendwie in ein Gebrabbel mündet, sondern immer noch die Schärfe bewahrt, das muss man zuerst einmal hinkriegen. Also Sie sehen, ich bin da auch unmittelbar noch unter dem Eindruck dieser Ansprache, die ich hier versuche, auf ihre Essenz einzudampfen. Aber bevor ich länger rede als Donald Trump, nein, er hat weit über eine Stunde gesprochen, kürze ich jetzt ab und verabschiede mich. Vielen herzlichen Dank. Morgen dann wieder meine Dailies mit den übrigen Nachrichten. Es gab noch eine ganze Reihe von anderen Panels, die interessant sind. Aber jetzt interessiert natürlich vor allem, wie hier die Community von Davos, die Davoser, die Internationalisten und die Politgutmenschen in Davos, wie sie da auf diese Ansprache des nicht unsympathischen Raubtiers Donald Trump reagieren, wie sie das geistig verarbeiten. Wir halten sie darüber auf dem Laufenden. Ganz herzlichen Dank, alles Gute und einen schönen Abend.